Swiss Podcast.
Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge vom Swiss Podcast Magazin. Ich bin der Stefan Lendi und heute ganz ein spezieller Gast und vor allem ein unglaublich interessanter Podcast, der sich irgendwo zwischen einer Podcast-Serie, einer Doku, einer Audioreportage bewegt. Es ist Ohnmacht, produziert von der Janine Bohr. Schön, dass du da bist, Janine.
Ja, danke vielmals, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Wie ordnest du Ohnmacht genau ein? Es ist so ein Hybrid eigentlich. Es ist eine Erzählung, ein Audio-Doku, autobiografische Elemente von dir sind drin.
Es ist wirklich so ein Melange, wie du sagst. Ich glaube, es ist ein bisschen abgekupfert aus einem amerikanischen. Also die machen das ja schon ein bisschen länger. So Serial ist so ein bisschen der Podcast aus einem amerikanischen, wo ein bisschen die Erzählart ist, wo eben sehr viel wo die Journalistin auch Teil ist, auch Protagonistin ist und eben nicht nur so der Blick von außen, wo man immer alles schon weiss. Also ich habe die Rolle, die ich habe in diesem Podcast, da bin ich auch zum Teil noch sehr unwissend. Wie man das Genre würde nennen, es ist sicher ein True Crime, das passt, aber es passt auch nicht ganz. Es hat sicher wahnsinnig viele Storytelling-Elemente drin. Wir haben wirklich uns mega lang auseinandergesetzt, wie schaffen wir es, einen Spannungsbogen von der ersten bis zu der fünften, der wirklich sich überspannt über die fünf Episoden, aber in jeder einzelnen Episode müssen die kleinen Spannungsbögen mit den Cliffhanger ja auch funktionieren, dass die Hörerin und der Hörer dranbleibt. Also es war eine Herausforderung, die ich so noch nie meistern musste.
Also dramaturgische höhere Komplexität.
Und Regiearbeit auch schon fast ein bisschen. Es ist Regiearbeit, ein Stückchen weit gesehen, nicht nur eine Journalistinnenarbeit.
Du erzählst eine reale Geschichte, sind autobiografische Elemente da. Wie hat die Geschichte damals für dich angefangen?
Angefangen hat es im 2017. Ich habe mich dort gerade getrennt von meiner langjährigen Freundin und bin wirklich so Hals über Kopf gefunden, ich muss in die Ferien. Ich habe mich in ein Tenniscamp angemeldet in Elba und habe wirklich ganz kurz vorher gemerkt, ich bin nicht immer die Organisierteste. Wie komme ich eigentlich auf Elba? Ich habe mich zwar angemeldet, aber ich habe keine Ahnung, wie ich auf Elba komme.
Also kein Flug gebucht und gar nichts?
Es hat gar kein Flugzeug gegeben zu dieser Zeit. Und mit dem ÖV hatte ich irgendwie 3 Tage gehabt und ich hatte gar nicht so viele Ferien gehabt. Also habe ich mir eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Und dann hat der Organisator mir die Mitfahrgelegenheit organisiert. Und der fremde Mann hat mich am Morgen um 5 Uhr vor meiner Haustür zu Basel abgeholt. Und dann sind wir zusammen 9 Stunden auf Elba gefahren.
Und da kommt man natürlich ins Gespräch, 9 Stunden lang, fängt miteinander an zu reden. Ist natürlich ein mulmiges Gefühl gewesen, dass jemand in mein Auto steigen und sagen, was beschäftigt uns denn 9 Stunden, über was reden wir? Was ist denn das echt für ein Mann?
Doch, es ist ein mega komisches Gefühl gewesen, wie eine fremde Person, 9 Stunden. Es ist ein eine ähnliche Situation wie beim Coiffeur, oder? Man schaut so in den Spiegel, sich selber zu und denkt, soll ich jetzt etwas schwätzen, soll ich nicht schwätzen, aber ich habe gar keine Lust und das Smalltalk. Aber es hat sich wirklich so eine Dynamik ergeben und es hat sich als sehr sympathischer Mann herausgestellt und wir haben gut miteinander geredet und ziemlich schnell haben wir den Smalltalk verloren, sind in den Deep Talk gekommen und dann bin ich dann langsam aber sicher auf die Geschichte gestoßen.
Ist die Geschichte, die jetzt erzählt wird in Ohnmacht, in dieser 5-teiligen Serie, ist eine Geschichte, die aber nicht ein reiner True Crime ist, sondern es hat sehr viele gesellschaftliche Aspekte, die drin sind. Was sind die Aspekte ganz genau? Was hat dich angefangen zu bewegen und faszinieren an dieser Geschichte?
Du sprichst etwas mega Gutes an. Es ist mir unter Roland Schnetz, ich mache es zusammen mit ihm, ist es uns mega wichtig gewesen, dass wir eben eine Geschichte erzählen, wo alle etwas angeht. Das heisst, dass jeder Mensch gerne die Geschichte hört, unabhängig davon, ob er jemals in einem ähnlichen Schicksal ist. Und wir haben einfach so gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen, dass jede Person, das lässt, sich selber gewisse Gedanken macht und gewisse Fragen vielleicht selber beantwortet. Also übergeordnet geht es um Loslassen von geliebten Sachen, die man vielleicht einfach muss loslassen. Wir alle haben vielleicht schon eine Liebe müssen loslassen, die wir nicht haben wollen loslassen. Menschen, die sterben, muss man auch loslassen. Es geht ums Akzeptieren von Tatsachen, wie sie sind. Es geht auch ums eigene Bauchgefühl. Wie fest kann man dem vertrauen? In meinem Fall jetzt, es ist ein super sympathischer Mann mit einem unglaublich schlimmen Vorwurf, nämlich der Vorwurf, dass er seine Kinder sexuell missbraucht hat. Was welchen Wert hat mein Bauchgefühl? Nur weil ich ihn sympathisch finde, hat das nicht gemacht. Nein. Also das ist dann keine journalistische Arbeit. Und so haben wir wirklich probiert, Themen aufzugreifen oder aufzuwerfen, Fragen aufzuwerfen, wo alle etwas angehen und so dann die Geschichte trotzdem zu erzählen.
Die Geschichte hat stattgefunden, du hast gesagt, vor ein paar Jahren hat die Autofahrt stattgefunden. Was ist passiert zwischen dem Zeitpunkt, deren Autofahrt, dem Austausch, bis hin zu dem Punkt, wo du gesagt hast, die Geschichte müssen wir jetzt doch irgendwie erzählen, ich muss die Geschichte verarbeiten, da ist mehr da, ich möchte etwas damit machen.
Ich bin mit ihm auf das Elba gefahren, habe dort eine Woche mit ihm in diesem Tenniscamp verbracht, wir sind dann wieder zurückgefahren und beim Zurückfahren habe ich zu ihm gesagt, «Lass, wenn du jemals eine Biografie möchtest, schreiben oder schreiben lassen, ich schreibe dir die.» Aber zu dieser Zeit bin ich gerade an einem anderen Buchprojekt dran. Ich hatte gar keine Kapazitäten gehabt und das ist dann nach 3 Jahren gegangen. Und als das Buch fertig war, habe ich gefunden, okay, jetzt habe ich eine gewisse Erfahrung auch gesammelt bei meinem ersten Buch. Ich weiss ein bisschen, wie das läuft mit diesen ganzen Verlagen. Ist ja ein bisschen ein Dschungel und nicht ganz einfach. Stiftungsgelder beantragen, auch nicht ganz einfach. Und habe dann aber gefunden, weil es eben in dieser Geschichte etwas hat, wo ich wie gewusst, ich muss das aufräumen, habe ich meinem Protagonist gesagt, gib mir doch einfach mal alle Akten, die du hast. Und das sind 5 Bundesordner von seiner Geschichte, wo er alles akribisch abgelegt hat. Und ich habe dann einfach mal die 5 Bundesordner gelesen und probiert zu verstehen, weil es sind juristische Dokumente und ich bin keine Juristin. Ich musste das zuerst wirklich in den Details verstehen, um die Geschichte zu erzählen. Und er hat mir auch Tagebücher gegeben, wo ich Einblick hatte. Und ich habe dann plötzlich so gefunden, ein Buch schreiben, ich weiss nicht genau. Habe ich jetzt wirklich Lust, ein Buch zu schreiben? Nein, habe ich nicht. Und weil er so viel Material hat, das sich so gut hat können vertonen lassen und meine Herzangelegenheit Podcast ist, habe ich gefunden, lieber Protagonist, lass uns doch einen Podcast machen. Ich habe da gewisse Vorstellungen. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Was willst du machen? Komm nicht raus. Da haben wir mal so ein paar Beispiele geschickt und gefunden, ich vertraue dir, mach einfach.
Du hast aber entschieden, eben nicht einen klassischen Podcast zu machen, 2 Leute, die miteinander schwätzen, du mit ihm im Gespräch, sondern die Geschichte ganz anders aufzuarbeiten, wie ein Hörbuch, wie eine Audioreportage. Wie bist du vorgegangen? Jetzt 2. mit dem Roland Schnetz, wo du zusammengearbeitet hast. Wie habt ihr euch austauscht, dass ihr auf so ein Format gekommen sind, um zu sagen, das ist die Erzählform, die es braucht, wo vielleicht die Geschichte am gerechtesten wird oder auch die Hörerinnen und Hörer, dass man eben genau die Themen, die gesellschaftlich müssen angesprochen werden, dürfen angesprochen werden, auch ansprechen kann?
Es war ein riesen Prozess. Also einerseits war es wirklich so, der Inhalt bestimmt die Form, weil wir haben so viel gutes Material gehabt. Und einfach nur über das zu reden, wäre wie vor die Säue.
Perlen vor die Säue, genau.
Und dann haben wir halt, also ich bin ein Podcast-Fan und eben aus dem Amerikanischen finde ich schon, gibt es viele gute Vorbilder und ich habe mich da auch inspirieren lassen von dieser Erzählart, dass eben die Journalistin eben auch eine Protagonistin ist. Und gerade bei dieser Geschichte, wo ich selber ein Dilemma habe, habe ich gemerkt, ich muss mich da reinbringen und ich muss das Dilemma auch selber auflösen in dieser ganzen Geschichte. Und wir haben in unserem Podcast also Reflexionspassagen. Das hat sich einfach auch angeboten, weil es so komplex ist, das Ganze. Und du hast mich noch gefragt, wie sind wir vorgegangen? Also der erste Teil, das ist wirklich etwa 9 Monate, ist das gewesen, da haben wir einfach mal müssen die Geschichte in jedem Detail verstehen. Zum Teil hat es juristische Verfahren gehabt, auf allen 3 Ebenen, also von Gemeinde bis Bund, sind 7 Gerichtsverfahren parallel gelaufen. Und das ist so komplex gewesen. Wir haben das wirklich so aufschreiben, dass wir es verstehen und dann können dann auf Basis von dem auch die ersten Interviews führen. Und schlussendlich, gell, haben wir Audiomaterial von etwa 25 bis 28 Stunden. Dann eben die 5 Bundesordner. Und dann sind wir in Storytelling und dann hat es dann nochmal 9 Monate gebraucht, wie man eben die Spannungsbögen macht, wo die Cliffhanger sind. Und das ist ein, also das ist, phasenweise hat unser Büro und das Atelier, das der Roland uns zur Verfügung gestellt hat, das ist einfach mit Post-it tapeziert gewesen.
Also wo hat man welche Bezüge, welche Charaktere kommen wo vor, in welcher Form? Hat man wirklich Fakten gehabt? Ich meine, du hast die Bundesordner erwähnt, du hast das Audiomaterial erwähnt. Was ist jetzt wirklich gewesen? Was ist wirklich passiert? Weiss man das? bis heute? Hast du die Gewissheit, zum sagen, alles, was man sagt, ist objektiv, ist genau so passiert? Oder sind doch irgendwo noch Mutmassungen drin, weil es ja auch verschiedene Perspektiven gibt bei so einer Geschichte?
Unsere ganze Recherche basiert auf diesen Fakten, basiert auf diesen amtlichen Dokumenten. Also da gibt es wenig Interpretation. Und natürlich gibt es Sachen, die wir nicht wissen. Schon allein, weil die anderen Beteiligten, die Ex-Frau vom Protagonist, die Kinder vom Protagonist, die haben keine Stellung beziehen. Also wir haben sie angeschrieben, wir haben einen eingeschriebenen Brief geschickt, es ist nichts zurückgekommen. Und darum fehlt die Perspektive aus dem Maul von ihnen, die fehlt. Nur weil wir halt die ganze Korrespondenz haben, auch die von ihr, ist halt gleich ihre Sichtweise schon auch zu einem grossen Teil abdeckt. Und ich habe dir am Anfang gesagt, unserem Protagonist ist sexueller Missbrauch vorgeworfen an seinen Kindern. Es gibt x psychiatrische und andere Gutachten, die zum Schluss kommen, das hätte so nicht gestimmt. Und im Podcast ist das sicher für mich sehr hilfreich. Und die DNA von diesem Vorwurf ist wahrscheinlich, dass der Mann nie ganz den Vorwurf wegbekommt. Egal, ob er es gemacht hat oder nicht. Das ist ja das Fiese an dem Vorwurf. Also wenn das jemandem mal vorgeworfen wird, bekommt er ihn nie mehr ganz weg.
Was ist mit deinem Bauchgefühl passiert? Du bist damals in das Auto eingestiegen, hast dir die Geschichte angefangen zu erzählen. Du hast dich mit dir auseinandersetzen, mit deiner Perspektive, mit deinem Verhältnis, deinem Bezug zu ihm, dem ersten Blick, dem vertieften Blick und jetzt der intensiven Recherche. Was hat das mit dir gemacht?
Der erste Eindruck von ihm war mega sympathisch gewesen. Und dann erzählt er mir, dass seine Ex-Frau ihm sexuellen Missbrauch an seine Kinder vorgeworfen hat. Dort habe ich mich ganz weit weg distanziert von ihm, weil ich gedacht habe, vielleicht hast du das gemacht, wer weiß? Vielleicht hast du zu Recht deine Kinder 25 Jahre nicht gesehen. Dann bin ich mal eingetaucht in die amtlichen Dokumente, in die juristischen Dokumente. Und je mehr ich ein Bild bekommen habe von dieser Geschichte, wie die ganze Dynamik war, bin ich immer sicherer geworden, dass er zu Unrecht seine Kinder nicht mehr sieht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich die Überzeugung nicht, hätte ich die Geschichte nicht gemacht.
Wie war das Zusammenspiel zwischen dir und dem Roland Schnitz? Wie wichtig war es für dich, eben auch einen Sparring-Partner zu haben, sich können austauschen, können Fragen stellen, sich können challengen auch gegenseitig?
Also ohne wäre das nicht gegangen. Der Roland ist für mich wie ein Engel, der vom Himmel geschickt worden ist. Weil ich habe wirklich am Anfang das Gefühl gehabt, ich kann das allein. Ich habe auch null Erfahrung gehabt mit dem Recherchieren von solchen Geschichten. Ich habe schon so viele Audiogeschichten gemacht, aber so eine riesige Kiste noch nie. Und der Roland hat 25 Jahre auch bei SRF geschafft als freier Mitarbeiter und ist pensioniert worden. Und dann habe ich gefunden, komm, wenn der pensioniert wird, den hole ich an Bord. Weil ich habe gewusst, er hat das Storytelling gehen und er hat das Ohr für einen Ton. Es gibt ja Menschen, die zwischen den Tönen hören können und andere nur, was man gerade zeigt, und er hat einfach das Ohr. Und ich habe ihn angefragt und gedacht, komm, du bist ein bisschen mein Soundingboard. Ich kann ein bisschen mit dir denken. Schlussendlich ist Roland auch 18 Monate mit mir 100% im Keller gesessen und hat die Geschichte rekonstruiert und dann probiert zu erzählen. Also der Sparring-Partner, das ist so wichtig. Und es hat auch, schlussendlich haben sich unsere Gedanken auch so ein bisschen von gleich geschaltet. Und zwar nicht, dass wir den gleichen Gedanken gehabt haben im Sinne von der gleichen Lösung. Aber es hat zum Beispiel ein Beispiel gegeben, wo wir am Freitag zu oben, bevor wir in der nächsten Woche sind, vertonen. Also wir sind das Skript vertonen. Das heisst, es hätte definitiv sein müssen. Haben wir am Freitag zu oben, haben wir das besiegelt. Im Wissen darum, dass wir am Dienstag ins Studio gehen. Ich bin auf Davos mit Freundinnen. Die sind Skifahren. Ich habe gefunden, keine Lust auf Skifahren. Ich muss meinen Kopf lüften. Anders bin in der Sauna, liege in der Sauna und denke, Episode 2. Wieso steigen wir eigentlich so ein? Ja, wir machen es ja mega kompliziert. Ist total unnötig. Ich habe im Kopf das Skript davon umschreiben, weil ich es so irgendwann in- und auswendig. gehe aus der Sauna raus, mache Roland eine Spruchnachricht und sage, hey Roland, tut mir mega leid, ich habe den Siegel von diesem Skript noch einmal aufreissen. Ich muss noch einmal den ersten Teil von der Episode 2 überarbeiten. Ich habe eine Idee, ich schicke dir einen Vorschlag. Dann ruft er mir zurück und sagt, hast du das Mail schon gelesen? Ich habe genau die gleiche Idee gehabt. Es ist zu kompliziert. Ja, genau. Und das ist x-mal passiert, dass einfach, dass wir das Gefühl hatten, es ist okay, und dann plötzlich ist etwas aufgepoppt, und wir gleich nicht zufrieden sind. Und dann ist es für uns entscheidend geworden, hey, ist das jetzt Perfektionismus? So machen wir uns fertig so? Weil Perfektionismus irgendwann ist, das killt einem, ja, das ist nicht die gesunde Variante. Oder muss es sein im Sinn von der Geschichte? Und wir sind immer drauf gekommen, es muss nochmal sein im Sinn von der Geschichte. Aber das war hart. Also, der Prozess von diesen 9 Monaten hat mich über meine Grenzen gebracht. Mir ist es nicht mehr gut gegangen. Physisch, psychisch. Anstrengend gewesen.
Janine, du hast erzählt, wie ihr das zweite auch im Ping-Pong sind, was darum gegangen ist, die ganze Recherche mit der Bundesordnung, mit dem Austausch, was macht das mit einem persönlich? Die Sorgfalt auch, was gebraucht hat, mit diesen doch sehr, sehr diffizile Informationen auch umzugehen, wie ihr da gearbeitet habt. Nachher sind ihr ins Studio gegangen und aus dem Ganzen ist ja ein Hörwerk entstanden. Wer ist da noch alles beteiligt gewesen? Was hat es da noch gebraucht, nebst dem Inhalt, nebst dem Skript?
Es hat einerseits eine Sprecherin gebraucht, die gewisse Sachen noch gelesen hat. Und Isabelle Paris, für mich ist sie die Stimme der Schweiz. Ich liebe ihre Stimme. Und dass sie im Podcast mitmacht, ist irgendwie so ein bisschen wow gewesen. Und du hast richtig gesagt, Stefan, das ganze Sounddesign. Ich meine, wir alle haben vielleicht schon mal einen Film geschaut ohne Musik. Der wirkt null, und das Gleiche ist für den Podcast. Und der Lukas Fretz, der hat die Musik komponiert, extra für den Podcast. Und der Simon Meyer hat dann das Sounddesign gemacht und die verschiedene Musik dann dramaturgisch eingebaut. Und ich meine, das Audiostück ohne Musik und das Audiostück mit Musik sind einfach zwei Welten. Da kann man noch so journalistisch gut arbeiten. Die Musik macht es dann einfach noch. Boah, das muss man wirklich will hören. Und natürlich lenkt das auch nicht, um einen Podcast rauszubringen. Wir wissen alle, es braucht noch ein kleines Icon, also ein kleines Cover. Und das Cover, das hat Vivian Vogt gemacht, Grafikerin, die mit mir in die Sekundarschule gegangen ist. Also jemand, den ich schon mega lange kenne. Und es ist immer mega schön, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten darf, wo man ja auch befreundet ist. Und der Thomas Baumgartner, er ist selbstständig und arbeitet auch noch bei SRF. Er hat die ganzen Audioaufnahmen gemacht. Ja, und sicher auch ein riesen Dank geht noch an Thies Wachter, wo Sounding Board war, mein Journalistischer. Das heisst, er hat Skript in so einer halbspoten Phase mal das erste Mal gelesen, als erste Person, und hat uns dort ein Feedback drauf gegeben, wie Storytelling funktioniert und was nicht funktioniert. Und natürlich, also ich meine, der Protagonist auch, der einfach alle Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, Tagebücher, und wir wissen alle, wie man Tagebücher schreibt, oder? Sehr ehrlich. Und dann hat er uns einfach gegeben und wir haben in sich gehabt.
Die Finanzierung von Podcasts ist unglaublich schwierig. Du hast Unterstützung gehabt, Lotteriefonds, Basel-Land unter anderem. Wie bist du vorgegangen bei der Finanzierung?
Ich habe x Stiftungen angeschrieben zuerst. Und eigentlich alle die Stiftungen, und es ist ja ein Dschungel in der Schweiz mit diesen Stiftungen, es ist wirklich nicht ganz einfach, haben mir eigentlich alle unisono gesagt, wir finanzieren keine Podcasts. Also sie finanzieren zwar Bücher, Theater, Musik und. Aber der Podcast als journalistisches Produkt, das wir jetzt gemacht haben, das hat einfach wie kein Gefäss. Und ich habe es dir ja auch gesagt, 18 Monate investiert in das Ganze. Ich bin selbstständig, ich habe keinen Lohn nebendran. Also ich muss mein Geld verdienen. Habe ich mir einen Teil vom Protagonisten mitfinanzieren lassen. Und dass das journalistisch heikel ist, das habe ich gewusst. Weil oft heisst mitfinanziert werden, dass der Protagonist Einfluss hat auf das Produkt. Und da habe ich mich abgesichert, indem wir einen Vertrag unterschrieben haben, dass er keinen Einfluss nehmen kann. Er kann höchstens sagen, wenn wir einen Fakt falsch verstanden haben, dann darf er selbstverständlich sagen, das ist falsch. Aber er darf auf, wie wir die Geschichte erzählen oder auf was für Erkenntnisse wir kommen, kann er keinen Einfluss haben.
Aber ein möglicher Interessenskonflikt, der da wäre, du hast gesagt, ich habe das maximal abgesichert, aber trotzdem ist dir der Interessenkonflikt, den du reduziert hast, zum Verhängnis geworden.
Er ist am Schluss zum Verhängnis geworden, absolut. Und zwar, glaube ich, nicht gegenüber der Hörerin und der Hörer, die den Podcast hört, sondern wir haben einen Förderpreis bekommen, den Katalysator-Förderpreis. Und für das habe ich ein Konzept abgeben vom Podcast und ein Budget. Und ich habe bei der Eingabe vom Budget habe ich aus Naivität, aus Dummheit, aus Nicht-Wissen, das kann man mir alles vorwerfen. Was man nicht vorwerfen kann, ist Absicht oder Boshaftigkeit oder dass ich die Stiftung beschissen wollte. Weil für mich ist klar, dass ich im Podcast die Mitfinanzierung transparent mache. Das ist mir völlig klar, dass ich das mache. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Eingabe gemacht habe für den Katalysatorpreis, habe ich das im Budget einfach nicht ausgewiesen, dass der Protagonist mitfinanziert. Und das war ein riesen Fehler. Weil die Stiftung hat dann das nach der Veröffentlichung logischerweise gehört, dass der Protagonist mitfinanziert hat und hat mir dann den Preis aberkannt, was ich kann das verstehen, dass sie das machen, weil für sie sind dann die Journalisten grundsätzlich tangiert. Für mich sind sie nicht tangiert gewesen, trotz der Mitfinanzierung, weil ich mich eben abgesichert habe, dass ich frei arbeiten kann und eben nicht in das Dilemma komme.
Also die Stiftung hat sich quasi darauf gestellt und gesagt, du hast uns in dem, mit dem Konzept, das du abgegeben hast, ein Budget mitgegeben. In diesem Budget ist das nicht ausgewiesen und das ich ist etwas das anderes als das, was am Schluss eben auch in der Folge, wo du es ganz ehrlich deklarierst, diese 5 Folgen, das ist immer transparent gemacht, aber uns als Stiftung gegenüber hast du das zu wenig transparent gesagt, beziehungsweise einfach nicht erwähnt worden, aus was für Gründen auch immer.
Ganz genau. Und eben die Aberkennung von dem Preis, ich konnte das können nachvollziehen, dass sie das haben wollen müssen machen. Ich glaube auch, es hat noch andere Möglichkeiten gegeben, aber das hat die Stiftung für sich entschieden. Was aber passiert ist in der Folge, dass sie aufgrund von diesem Fehler eigentlich das Produkt in Frage stellen und sagen, es ist nicht glaubwürdig. Und dass sie gleichzeitig auch mini und am Roland seine journalistische Arbeit in Frage stellen. Und durch das auch mich als Journalistin in Frage stellen, beziehungsweise meine Glaubwürdigkeit. Und das finde ich recht einen krassen Vorwurf.
Das heißt sehr klar, es ist, mir ist da ein Fehler passiert, nicht als Journalistin, sondern dass eben um die Eingabe für den Preis gegangen ist, aber der Vorwurf, dass du journalistisch nicht sauber geschafft hast, den lässt du nicht zu.
Nicht einen Millimeter zu.
Die Geschichte ist erzählt. Sie ist jetzt, wie sie ist. Sie ist aufgenommen. Sie ist definitiv draussen. Was hinterlässt es? Hinterlässt es ein Vakuum, ist es ein Aufschnaufen, es können abschliessen?
Weil wir so oft nochmal in Details sind und nochmal etwas überarbeitet haben, was draussen war und wir das gehört haben, Roland und ich, zum allerersten Mal mit dem Protagonist, weil er hat keine Ahnung hatte, was passiert mit seiner Geschichte. Also er hat das nicht vorher gehört oder gelesen. Habe ich gemerkt, ich bin zum allerersten Mal stolz auf etwas, was ich in meinem Berufsalltag gemacht habe. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Also es ist wirklich Genugtuung, dass wir eine Geschichte, die gesellschaftliche Relevanz hat, auf diese Art und Weise in die Schweiz dürfen raustragen. Das ist wirklich mega ein schönes Gefühl.
Was hat es mit dem Protagonist gemacht, als er die Geschichte das erste Mal so gehört hat, so erzählt bekommen hat?
Er war recht wortlos gewesen, und das ist jetzt eine Interpretation von mir, aber er hat einfach, glaube ich, 5 Episoden lang seine Emotionen bekämpft. Und hat sich bedankt, hat aber auch 2 Stellen gehabt, wo er mir dann gesagt hat, ich hätte es dir am liebsten nicht erzählt. Also er war nicht mit allem 100% einverstanden, aber das war der Deal halt von Anfang an, dass er keinen Einfluss nehmen kann auf den Inhalt, dass er uns einfach die ganzen Dokumente übergibt und dann muss darauf vertrauen, dass wir etwas in seinem Sinn machen, aber das hat er nicht gewusst. Ist ein Deal gewesen, weil er den Podcast mitfinanziert hat und ich so einfach wirklich meine journalistische Unabhängigkeit halt einfach haben müssen wahren, dass das irgendwie, dass ich mit einem guten Gefühl kann arbeiten und er keinen Einfluss kann nehmen. Und jetzt, also es ist die erste Phase gewesen, wo er das mit uns gelost hat, was einmal so emotional geworden ist. Und dann ist halt der nächste Schritt, wo es dann raus ist. Oder? Wo dann plötzlich die Schweiz hat angefangen reagieren. Und nicht nur sein Umfeld, sondern ich bin in den ersten zwei Wochen, ich weiß nicht wie viel, ich habe 300, 400 Rückmeldungen von Menschen, die es gelost haben. Und dort hat er Resonanz bekommen. Und dort hat er jetzt davon, ich glaube, jetzt wird er von Frieden schliessen irgendwie.
Janine, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in die Geschichte. Über mehrere Monate, durch mehrere Bundesordner durch, durch verschiedenste Emotionen. Herzlichen Dank.
Hey, danke dir, Stefan. Auch fürs Losen.
Und danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Swiss Podcast Magazin. Bis zum nächsten Mal.
Swiss Podcast.